Moin, ihr Sizzler, und herzlich willkommen zur nächsten Nice to Meet You Podcast Folge. Gegenüber von mir sitzt Influ Metzger, Carsten Scheller.
Hallo und schönen guten Tag. Herzlich willkommen da draußen, alle Podcast Hack, Rind und Schwein Liebhaber.
Genau, so ist es. Der Titel wird wahrscheinlich so sein. Das ist so eine Sache, die wir gerade eben so halb festgelegt haben. Ich kann euch sagen, wir haben über unfassbar viele Sachen gesprochen, aber eigentlich geht's eher so drum, um wie sich Dinge verändert haben in letzter Zeit. Thema Grillverhalten, Thema Verhalten deiner Kunden, Thema Nachhaltigkeit, auch mal wieder ein Aspekt. Ja, und ihr wisst ja eigentlich, wenn Carsten hier ist, dann wird's meistens sehr tiefgründig. Und hinten raus hast du nochmal einen Witz dabei vielleicht, was dann auch wirklich ein Witz ist, bitte so auch verstehen, sonst wird das ein bisschen kritisch. Und ja, wir wünschen euch ganz viel Spaß in der Folge.
Ja.
Kannst du alles loswerden? Hast du einen Kaugummi im Mund?
Ja.
Das ist beim Podcast auch immer ganz gut.
Ja, ich schluck noch schnell runter. Meine Mutter hat immer gesagt, nicht Kaugummi runterschlucken, das verklebt im Magen. Ich weiß nicht, stimmt das eigentlich?
Ja, ja, auf jeden Fall. Also bei mir ist es auf jeden Fall so. Ich habe Also, hast du jetzt runtergeschluckt?
Nein, ich habe es dir in den Nacken gespuckt.
Ja, okay, dann ist auch gut. Ja, das ist doch mal ein schöner Einstieg auf jeden Fall. Verklebter Magen. Nein, also kein Kaugummi mehr. So habe ich es hingekriegt. Du, schön, dass du da bist.
Ja, finde ich auch schön. Ich habe gerade hier aus dem Fenster geguckt. Die Sonne lacht, allerfeinstes Grillwetter.
Ist so, ne?
Ja. Und gestern war ja schlechtes Wetter angesagt. Und dann habe ich zu meiner Frau reflexartig gesagt, na und? Es gibt kein schlechtes Wetter. Grillsaison ist immer.
Aha.
Grillsaison ist nämlich eine innere Einstellung. Und dann bin ich darüber ins Nachdenken gekommen, wie sich dieses Thema Grillen über die Jahre so verändert hat. Also ich kenne das noch so von früher. Mein Vater hatte immer so einen Holzkohle-Schwenkgrill.
Ja.
Und auf diesem Schwenkgrill waren eigentlich nur Nackensteaks. Denn Rückensteaks wusste man damals schon, ist trockene Quatsch. Und Bratwürstchen. Und dann wurde gegrillt.
Und dann immer über dem Schwenker, ne?
Und ordentlich Bier. Bier immer oben drauf.
Ja,
ne?
Ja, Klassiker.
Und dann ging das ja irgendwann los, so die ersten Kugelgrills. Ne? Kannst du die dann noch in, so im Supermarkt, die ersten?
Ja, ich weiß.
Also das war ein Quatsch aus Amerika. Und jetzt ist das ja explodiert und danach in sämtliche Gesellschaftsschichten hat sich das so runtergebrochen. Ne?
Ja, das ist, also ist wirklich heftig geworden. Ich habe gerade gestern Nachbarn dabei beobachtet, wie sie gemeinsam um den Schwenkgrill gesessen haben und habe so gedacht, ey, das ist mal ganz geil, weil das so, also das ist ein Bild, was ich persönlich zumindest seltener sehe, weil wir natürlich hier schon Hightech-mäßig unterwegs sind, aber so ein Schwenker hat ja auch was Beruhigendes, weil du brauchst Zeit. Du musst auch immer richtig treffen, sag ich mal, und du musst schon wissen, was du da tust. Also Schwenken ist gar nicht so, dass es immer unbedingt super funktioniert.
So Grillen unplugged, ja, würde ich es nennen.
Ja, ich finde das cool. Wenn Leute mit dem Schwenker gut umgehen können, finde ich ziemlich cool. Und habe da so gedacht, das sieht witzig aus, weil die sitzen davor und die brauchen lange, bis sie essen können. Und die zelebrieren das halt richtig. Und dann entsprechend noch einen Kasten Bier daneben und dann passt das. Gestern war ja Vatertag und heute ist ja hier theoretisch Brückentag. Natürlich nicht für uns, ne? Wie sagt man? Selbst und ständig.
Eben.
Also ich finde die Brückentage so auch total doof. Ich mag das so nicht. Weil ich mir denke, hä, was, dieser Tag jetzt dazwischen, das ist doof. Es würde bei mir besser passen, wenn das so aneinander gereiht ist, dass man sagt, man macht wirklich ein vernünftig langes Wochenende. Aber egal, anderes Thema. Ich bin arbeitssüchtig, von daher.
Wir waren hier beim Thema Grillen.
Genau.
Und Grillen im Lauf der Geschichte. Eigentlich ist ja Grillen unplugged auch eher so dieses Caveman.
Style, ja, das, ne? Ist dann ganz.
Also der Schwenkgrill ist ja eigentlich dann schon Hightech.
Eigentlich dagegen schon, ja, das stimmt. Übrigens kann ich dir dazu auch was sagen. Als wir angefangen haben, quasi öffentlich zu grillen vor 7 Jahren, wurden wir ja auch relativ schnell häufig gefragt, Jungs, ich will mir einen neuen Grill kaufen, hast du mal einen Tipp? Und da war das jedes Mal so, wenn man gesagt hat, pass auf, der und der kommt in Frage und dann, ich sage jetzt mal einen Preis, der kostete 500 € und haben die immer zu uns gesagt, oh ja, 500 € ist schon viel Geld. Es ist ja auch nach wie vor viel Geld, aber ich habe jetzt so 300 € Budget mir festgelegt. Und heute ist das wirklich so, ist kein Scherz. Heute kommen die Anfragen, die heißen, Jungs, ich will mir einen neuen Grill kaufen, ich habe aber leider nur 1.500 €, kriege ich dafür noch was Vernünftiges? Also jetzt sehr überspitzt gesagt, ne? Aber da erschrecke ich mich manchmal ein bisschen, weil ich mir denke, okay, krass, was sich auch da getan hat. Ich meine, das gibt's in allen Bereichen. Du bist ja im Fahrradgame auch tief drin, da können wir später noch drüber sprechen, das habe ich dir ja schon gesagt, aber es sind ja so Sachen, wo du kannst mit ganz einfachen Mitteln und wenig finanziellem Aufwand tolle Ergebnisse erzielen. Aber irgendwie neigt man dann dazu, sich da immer zu weiter zu perfektionieren. Und ich erwische uns auch immer dabei, wie wir angefangen haben mit einfachsten Geräten und mittlerweile feiere ich es total, wenn ich auch eine App-Steuerung habe oder so. Ne? Ob man das braucht, ist jetzt mal eine ganz andere Sache. Aber wenn du es hast, ist es hammermäßig. Ne?
Ja, aber das ist natürlich die Frage. Wie viel davon ist ein Markt, den sich die Industrie selber geschaffen hat, durch immer neue Innovationen?
Ja, ja.
Und wie viel ist wirklich Bedürfnis des Kunden oder des Endverbrauchers, ne? Da muss man sich schon manchmal Gedanken drüber machen. Das finde ich auch bei euch ganz gut, dass ihr die Sachen, die ihr verkaufen wollt, auch wirklich immer testet, dass die Sachen hier rumstehen und benutzt werden.
Ja,
und was euch scheiße vorkommt, das gibt es auch nicht, ne?
Ja, tatsächlich.
Denn es gibt ja einen Haufen Quatsch zu kaufen, ne?
Ja, definitiv. Ich habe früher immer, was heißt früher, ist auch nicht so lange her, es gibt diese Roboter, die dann deinen Grill putzen sollen.
Hä?
Hast du das schon mal gesehen?
Nee.
Das sind so, sieht aus wie so ein Staubsaugerroboter, nur für den Grill. Wenn du gegrillt hast und der Grill, ich hoffe mal, kalt ist, dann setzt man die oben drauf.
Das würde bei mir schon nicht klappen. Ja. Der wäre schon dreimal geschmolzen.
Ja, wirklich. Und dann fahren die da drauf rum. Das habe ich irgendwie aus China kam das wahrscheinlich. Ich weiß es nicht genau. Jedenfalls, du glaubst nicht, wie viele Nachrichten wir bekommen haben. Könnt ihr das mal testen? Könnt ihr das mal testen?
Habt ihr das schon mal getestet?
Nee,
habe ich noch nie gesehen.
Nee, noch nie gemacht. War für uns von vornherein ausgeschlossen, weil ich ja so ein Blödsinn kann ich nicht machen. Die normale Bürste funktioniert wunderbar, geht nicht. Aber das Thema Grillkaufberatung ist bei uns ein Riesenthema, ne, weil diese Fragen immer und immer wieder kommen.
Es wird ja auch immer komplexer. Ein normaler Mensch, der sich nicht 24 Stunden damit beschäftigen will, hat ja gar keinen Überblick mehr über den Markt. Wie viele Marken, wie viele verschiedene Modelle,
unfassbar.
Wie viel Zubehör und was es nicht alles gibt. Und Grillkanäle auf YouTube und auf Twitch und auf sonst wo irgendwo.
Ja. Ja, der Markt ist krass geworden, aber es ist auch so, dass ich sage, es gibt auch große Marken von früher, die man immer hatte, die nimmt man jetzt nicht mehr so viel wahr und da gibt es auch Veränderungen. Also zumindest in unserem Kosmos, ich rede jetzt immer nur so aus unserer Sicht, das ist auf der breiten Masse
natürlich noch ein bisschen anders. Ja, ich denke, der Hörer gehört zu dieser Schicht.
Ja, ich denke auch.
Oder Schicht will ich es nicht nennen, aber Bevölkerungsgruppe.
Ja, ihr seid zumindest auch in unserem Kosmos eingebunden, wenn man so will. Wer sich diesen Quatsch hier anhört, der weiß schon, was wir für Deppen sind. Ja?
Nein, wir machen heute seriöse Beratung in Sachen Grillequipment.
Das ist schwer. Okay, da müsstest du mir Fragen stellen. Also ich bin im Podcast, muss ich auch offen gestehen, dazu bereit, nochmal drüber zu sprechen. Aber ich weiß auch, dass ich bei den Anfragen immer nur an Videos verweise, in meisten Fällen, weil, das darf mir auch keiner übel nehmen, diese Frage kommt nicht nur einmal, sondern die kommt 50 Mal und wir reden dann von pro Tag. Und es sind immer die gleichen Fragen. Wie viel Brenner brauche ich denn? Wie groß muss er sein? Ich habe jetzt das und das am Budget. Meistens geht es mit diesem Budgetthema los. Und das ist natürlich auch nie böse gemeint, aber wir können niemanden dahingehend beraten. Das fängt damit schon an, dass ich gar nicht weiß, was ist das für eine Person? Wie grillt dieser Mensch? Ne? Also wenn jemand Nackensteaks und Bratwurst macht, dann braucht er gar kein Geld investieren, kann ganz einfach sich einen Schwenker kaufen zum Beispiel. Jetzt mal im Ernst.
Tankstelle.
Selbst das würde funktionieren für tolle Ergebnisse, wenn man das richtig macht. Und deswegen dieses Thema, ich weiß den Anspruch nicht, ich weiß nicht, wie viele Menschen grillen da dran und so weiter und so fort. Was hat der Mensch für ein Qualitätsempfinden? Sagt er, ich bin total fanatisch hinterher, dass alles top verarbeitet ist oder ist ihm das eigentlich egal, geht es dann mehr um den Preis? Und da gibt es so viele Dinge. Also eine Grillkaufberatung kann ich im Fachmarkt super machen. Wenn ich da stehen würde, schwöre ich dir, verkaufe ich einen Grill nach dem anderen. Aber digital ist es halt wirklich schwer, ne? Kann man nur so leicht empfehlen. Ich kann dir immer Geräte sagen, wo ich sage, die sind geil. Oder die funktionieren perfekt. Aber das hilft dir ja auch im Zweifel nicht unbedingt weiter, weil du dann feststellen wirst, ja, ich brauche aber gar keine Vierbrenner. Ich brauche die
App-Steuerung. Nee, aber es ist geil, wenn man es hat. Ne? Also es macht ja auch Spaß, wenn es das Hobby ist und man sich da viel mit beschäftigt, dann macht es ja auch Spaß, so ein glänzendes Ding in Silber oder in Schwarz oder wie auch immer, so auf der Terrasse stehen zu haben und wieder zu putzen und sich dann zu überlegen, was mache ich als nächstes, sich da Mühe zu machen und Zeit zu investieren. Das ist schon ein schönes Hobby.
Na, auf jeden Fall.
Sich also mit Essen beschäftigen ist immer gut, ne? Also klar, ich muss das sagen, ich lebe ja davon. Aber es treibt natürlich mitunter auch so Blüten.
Ja, absolut. Ich habe mir vor kurzem die Frage gestellt, wenn jemand anfängt mit Grillen, und dass das, also wenn er anfängt, bedeutet für mich, das erste Mal sozusagen über so Klassiker hinweggeht und sagt, ich möchte zum Beispiel mal ein Bratenstück machen oder ich möchte auch mal ein Steak zubereiten und dieses Thema indirekte Grillen und so weiter für sich entdeckt. wenn man das einmal angefangen hat und für sich erkennt, ich kriege das hin und es schmeckt mir gut, hört man dann damit irgendwann auf? Nee, oder? Ich kann es mir nicht vorstellen. Das ist so eine Sache, die für mich abstrakt ist, weil ich mir denke, so, ja, wir ernähren uns ja alle und wenn du Grillen für dich entdeckst und sagst, es schmeckt mir lecker, dann, oder schmeckt mir gut, sagt man, glaube ich. Schmeckt mir lecker, sagt man das so. Schmeckt mir lecker.
Also du sagst es so.
Ja. Oh Gott.
Das ist dein Podcast, du machst hier die Regeln.
Ja, sehr gut. Dann kann ich mir nicht vorstellen, dass man sagt, ach, ich habe keine Lust mehr auf Grillen, ich lege den jetzt an der Seite. Das
ja, vielleicht kommt was anderes. Als nächstes kommt vielleicht Frittieren oder...
Aber man bleibt in diesem Spiel doch drin, oder? Ich kann es mir nicht anders vorstellen.
Ich glaube, jemand, der grundsätzlich empfänglich ist dafür, sich um seine Ernährung zu kümmern, und der wird in diesem Thema drin bleiben. Vielleicht ist es auch so ein Hype bei manchen Leuten, ne? Ah, jetzt brauchst du einen geilen Kugelgrill und ja, 2 Jahre später steht er in der Ecke und du brätst wieder deinen Nackensteak in der Pfanne.
Mhm. Ja. Kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt, oder?
Ich glaube, es gibt solche und solche, ne?
Ja, ich habe so oft Gespräche, wo Menschen mir dann mit leuchtenden Augen erzählen, ja, Feuer machen und Kugelgrill, das ist doch voll gut und das braucht man. Auch diese Kluft zwischen Gasgrill und Holzkohlegrill, ne? Dass man auf keinen Fall als Holzkohlegriller sagt, ich würde mir jetzt einen Gasgrill kaufen. Dann kaufen sie irgendwann doch einen und sagen, naja, gut, okay, ist schon ganz cool.
Also ich glaube auch nicht, dass das Thema verschwindet, aber ich glaube daran, dass sich das über die nächsten Jahre nochmal wieder verändern wird.
Ja, da glaube ich auch dran. Ja?
Also so, wie sich eine Gesellschaft verändert, werden wir vielleicht bestimmte Dinge mehr, andere Dinge weniger grillen, zubereiten. Die Ernährung wird sich verändern müssen, sollen, können. Und also ich glaube nicht, dass es wieder verschwindet. Ich glaube, dieses Thema draußen sein und Feuer machen und Nahrung zubereiten, das steckt irgendwie in uns allen drin.
Ja, was ich sehr schön finde, du sprichst ja gerade an das Thema Veränderung beim Konsum an sich. Ich nehme das zumindest so wahr in unserem Kosmos, dass durchaus sehr viele Menschen sich doch für das gesunde, also für das vernünftige Fleisch interessieren. Ne? Da muss ich schon sagen, bin ich sehr positiv überrascht, dass das so über die Jahre jetzt auch kommt, dass man da auch Feedback bekommt, dass jemand, gerade ich habe heute Morgen gerade noch einen Kommentar beantwortet, da ging es auch um das Thema Steaks und hat auch jemand geschrieben, ich bin mittlerweile weit davon weg, dass ich jeden Tag ein Steak essen will. Ich esse dann halt 1-2 Steaks im Monat oder vielleicht auch mal 1 die Woche, wenn ich dann es hinkriege, aber dann auch was Vernünftiges. Und das hast selbst du ja auch schon mal in einem Podcast gesagt, dass du auch eher so diese Denkweise, obwohl du davon lebst, pflegst, weil einfach da noch was hintersteckt. Ne?
Ja, mit 10 Milliarden Menschen auf der Welt, da wird es auch schwierig, wenn alle 10 Milliarden jeden Tag riesige Mengen Fleisch essen wollen. Das funktioniert halt auf, wir haben nur diese eine Erde. Mhm. Und wir können ja nicht noch irgendwie in ein Hinterzimmer gehen und sagen, oh hier, da haben wir noch alle möglichen Ressourcen,
ja.
Das geht halt nicht. Und wenn eine Weltgemeinschaft sich verändern soll, man kann ja auch niemandem sagen, in China oder in Indien, nee, ihr dürft jetzt nicht aufsteigen oder ihr dürft keinen finanziellen Rahmen bekommen, der euch die Möglichkeit gibt, jeden Tag Fleisch zu essen. Das halte ich für sehr, sehr unsozial und das wird man auch einfach nicht so über die Bühne bekommen. Grundsätzlich ist es ja auch gut, dass der Wohlstand auf der Erde erstmal wächst. Dass es natürlich alles nicht richtig verteilt ist, ist klar. Aber wenn zum Beispiel die Chinesen immer mehr Schweinefleisch essen, riesige Mengen an Importfleisch haben, dann liegt es auch daran, dass auch da die Bevölkerung im Einkommensbereich deutlich zugewonnen hat.
Mhm. Ja?
Und dann wollen die natürlich auch nicht immer nur Gemüse essen, denn Fleisch bedeutet nach wie vor in unseren Köpfen ja auch, ist es immer noch positiv besetzt und hat was mit Status zu tun, ja.
Mhm.
Bei uns ändert sich das vielleicht langsam mal so ein bisschen. Vor 10 Jahren habe ich immer gesagt, würden Sie Ihren Chef einladen und ihm ein Gemüsegericht servieren? Nein, dann muss es immer ein Braten sein. Heute, denke ich, gibt es in Deutschland schon Bevölkerungsschichten, die sagen, ich lade meinen Chef ein, es gibt heute vegan.
Ja, ja.
Also gut, das ist in Berlin, im Prenzlauer Berg und das ist nicht irgendwie im Sauerland im letzten Kaff irgendwo. Ne? Das hat auch was mit Gesellschaft zu tun und mit Umfeld und klar, aber so ganz langsam fängt das an, sich zu verändern und das ist auch grundsätzlich erstmal gut. Ich sehe das auch so, dass wir nicht jeden Tag Fleisch essen müssen, denn viel von dem Fleisch wird einfach, ohne darüber nachzudenken, einfach gefuttert. Die Salami auf der Pizza, keiner macht sich Gedanken darüber, wo die Tiefkühlpizza, wo da das Fleisch für die Salami herkommt. dann nehme ich einfach eine Margarita, dann brauche ich mir da keine Gedanken drüber machen, dann habe ich schon einen Beitrag geleistet. Und am nächsten Tag esse ich einen Gemüseeintopf und dann kaufe ich ein Stück Fleisch mit Knochen und da habe ich mit dem Knochen dann noch die Möglichkeit, eine Suppe oder eine Brühe oder einen Eintopf oder irgendwas zu machen. Und so kann eine Ernährung in Zukunft aussehen. Und ob dann irgendwann mal das Fleisch gar nicht mehr von Tieren kommt oder aus einem Bioreaktor, dass wir zu Hause auf der Fensterbank so ein Ding haben wie so ein Toaster. Gott,
bitte nicht.
Und machen wir Pulver rein.
Bitte nicht.
Starterpulver und so viel Liter Wasser. Und wenn du, dann hast du noch ein Proteinpulver und vielleicht irgendwie synthetisches Fett. Und wenn du durchwachsenes Fleisch haben möchtest, machst du von dem synthetischen Fett ein bisschen mehr oben rein und drückst auf den Knopf. Wie so ein Brotbackautomat. Ja, ich habe da schon oft drüber nachgedacht. Ich habe neulich mal in einer Fachzeitschrift einen Artikel gelesen, wie die Welt sich verändern könnte. War so eine fiktive Geschichte. Fand ich hochinteressant. Hab dann aber, erst habe ich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und habe gedacht, oh nein, ey, mein Beruf, das ist jetzt bald vorbei. Aber ich selber sehe mich ja eigentlich als Fleischer. Ich bin weder der Bauer, der die Tiere erzeugt, noch bin ich der Schlachter, der die Tiere schlachtet, sondern wir sind eigentlich der Veredler.
Mhm.
Und der Rohstoff für eine Veredelung, warum soll ich den, wenn das durchaus gesellschaftliche und vielleicht auch sogar geschmackliche Vorteile hat oder auch kalkulatorische Vorteile, warum soll ich das nicht auf dem Fensterbrett in so einem Bioreaktor erzeugen und da einfach rausnehmen? Habe ich so einen schönen Block. Da ist genau das drin, was ich haben will. Ich habe nicht mehr diese Schwankungen. Das Schwein ist mal fett, mal mager. Im Sommer sieht es anders aus wie im Winter. Das ist mal groß, mal klein. Ich kann auf den Knopf drücken.
Und oh Gott, ich kann es mir gar nicht vorstellen.
Das ist jetzt natürlich provokativ und das ist auch natürlich nicht der Anspruch, den ich an meinem Beruf habe. Aber vielleicht müssen wir uns, auch mein Beruf, sich damit verändern. Wir haben uns in den letzten, sag ich mal, 15, 20 Jahren hat sich unser Beruf massiv verändert. Von so einem Nische kann man gar nicht sagen. Die Deutschen haben schon immer viel Fleisch gegessen. Aber wir sind so ein bisschen an den Rand der Gesellschaft, war jetzt nicht irgendwie cool oder hip, aber mittlerweile habe ich das Gefühl, dass es einen echten Auftrieb hat. Und was wollte ich jetzt eigentlich sagen?
Weiß nicht.
Ich wollte was ganz Schlaues sagen.
Weiß ich nicht, aber ich kann dir sagen, dass die handwerkliche Fleischerei auf jeden Fall im Trend
ist.
Aber
unsere Kernkompetenz ist ja eigentlich das Herstellen von Wurstwaren.
Hm.
Und klar, diese ganze Geschichte, die kommt daher früher, hat im Herbst geschlachtet und man muss es irgendwie konservieren, über den Winter bringen. Das sollte für alle reichen und das musste irgendwie verarbeitet werden. Daraus kommt diese Geschichte des Wurstmachens. Heute ist es eher so motiviert aus bestimmten Geschmacksgründen. Ich mag den und den Geschmack oder ich mag die und die Kombination und dann wird diese Wurst hergestellt, fertig.
Ja.
Und vielleicht, also wenn man sich von der Seite dem Thema nähert, ist es vielleicht gar nicht so schlimm, wenn ich da kein Tier hatte, das auf in einem Stall gestanden hat. Und deswegen, diese Geschichte mit dem Bioreaktor lässt mich nicht so richtig los. Also ich finde, das hat durchaus Charme, so eine Idee. Das muss natürlich auch vernünftig schmecken und muss ich auch darüber Gedanken machen, wo bekomme ich denn den Rohstoff her? Aber ich bin weit davon entfernt zu sagen, wie viele Kollegen, oh, der Beruf stirbt aus. Das glaube ich nicht.
Mhm.
Denn dafür ist dieses Essen von Fleisch zu sehr in unserer DNA verankert, glaube ich.
Mhm.
Also das wird nicht, ja, zumindest ist das im Moment mein Eindruck. Denn diese ganze riesige Branche macht sich massiv Gedanken. Aber das kann man natürlich nicht von heute auf morgen umkrempeln. Aber jeder Einzelne kann so ein bisschen mitmachen. Und wenn ich sage, ich esse nur einmal die Woche vernünftiges Fleisch und den Rest der Zeit verbringe ich mit Gemüse, darf ich natürlich auch nicht die Scheuklappen aufsetzen und sagen, ja, wo das Gemüse denn herkommt, ist scheißegal. Auch da, ne?
Absolut, nein, absolut.
Wir haben uns einfach durch unseren maßlosen Konsum, ich höre mich heute auch so ein bisschen an wie so ein Prediger, ne?
Ja, ja, aber ich höre gerade noch zu.
Durch unseren maßlosen Konsum haben wir uns auch so ein bisschen ins Off geschossen, ne? Und manchmal tut es ganz gut, wenn man sich wieder ein bisschen neu settelt und dieses neue Bewusstsein kombiniert mit neuen Technologien. Ich glaube, das wird am Ende zu einer Situation führen, die uns auch weiterhin einen Genuss bietet. Niemand muss davor Angst haben. Ja?
Hm.
Und ich glaube, dieses Thema Fleischersatzprodukte ist ein Thema, was für mich in meinem Laden noch keine Rolle spielt, aber das kommt immer stärker. Frage ist natürlich, warum muss ich immer ein Fleischersatzprodukt haben? Warum kann ich nicht gleich ganz offensiv sagen, ey, ich esse heute Sellerie. Hm. Fertig. Hm.
Du hast übrigens was gemacht bei dir im Laden, was du noch nicht so lange da hast, was ich aber total gut finde. Du hast jetzt Bowls, ne, die du anbietest. Also Bowls, das...
Haben wir da nicht schon mal drüber gesprochen?
Nee, so jetzt gerade auch in diesem Kontext nicht.
Ach so.
Also du bietest das ja an. Und das finde ich total gut, weil du damit ja einfach mehrere Fliegen einer Klappe schlägst. Du hast auch jemanden, der sagt, ich will jetzt mal den Salat haben. Also wir essen tatsächlich, könnt ihr auch bei uns in den Stories auf Instagram sehen, regelmäßig jetzt auch Salat hier. Zumal ich gerade auf meiner Mission minus 10 Kilo bin.
Mit dicker Mayo drauf.
Nee.
Mayo-Dressing, Cocktail-Dressing.
Ja, das eine Mal schon.
Aber wir sind halt auch richtig fancy, denn Empelde, weiß jeder, ist part of Prenzlauer Berg.
Genau. Ja. Auf jeden Fall ist es tatsächlich so. Also Carsten bietet jetzt auch Bowls an zum Mittag und das finde ich persönlich total gut, weil es einfach mal eine Abwechslung ist und du da auch, wenn du zum Beispiel Fleisch mit drin hast, eine sehr hohe Qualität hast und so weiter und so fort. Und ich sehe es auch, die Kunden nehmen es gut an. Ne? Selbst bei der Verpackung hast du ja auch viel Wert auf Nachhaltigkeit gelegt. Da ist ja so eine vermeidliche Plastikabdeckung drauf, die aber aus Rohrzucker, sag mir mal, wie das heißt, ist das richtig so? So ein Zuckerzeug, ne?
Irgendwas, ja.
Aber es löst sich jedenfalls auf und...
Es löst sich auf, ja. Unter Laborbedingungen ist es nach 750 Jahren kompostiert.
Super, sehr gut.
Nein, so. Klar, auch da müssen wir natürlich was machen, wenn man sich so überlegt. Alleine bei unserem Mittagstisch, ne, wir machen so roundabout 100 Essen zum Mitnehmen am Tag. Und es gibt in Deutschland, weiß nicht, wie viele Fleischereien gibt es denn noch? 12.000, glaube ich, ist eine aktuelle Zahl.
Das weiß ich tatsächlich nicht.
Und die meisten machen Mittagstisch, sagen wir mal von 10.000, die machen Mittagstisch. Und die verkaufen alle im Durchschnitt, also manche verkaufen durchaus viel, viel mehr Essen, ne, als wir. Und 10.000 Betriebe, 100 Essen, kann sich jeder ausrechnen, nur in den Fleischereien, wie viele Styroporverpackungen das sind.
Mhm.
Und führen da demnächst auch eine Alternative ein, zumindest für die Leute, die regelmäßig zu uns kommen, denn das meiste sind Stammkunden. Klar, wenn ich mal eben auf Durchreise bin und komme eigentlich aus Kassel, dann kann ich nicht nach Empelde zurück und die Verpackung zurückbringen, wo Pfand drauf ist. Das ist natürlich Quatsch, aber es gibt ja mittlerweile Modelle, wo sowas zentral organisiert in mehreren Städten läuft, wo ich an verschiedenen Standorten das Geschirr wieder abgeben kann. Und es gibt da die tollsten Sachen. Man muss sich nur mal ein bisschen mit beschäftigen. Also wir machen mit. Wir wollen noch ein paar Tage dabei bleiben. Und dazu gehört das, also neben vernünftigem Fleisch und der Wegen der Erzeugung und Futter und so weiter, was da alles eine Rolle spielt, Tierwohl, spielt natürlich auch so dieser Gedanke der Nachhaltigkeit ist so ein abgedroschenes Wort, aber ich glaube, es hat auch was mit Vernunft zu tun. Es muss jedem klar sein, dass 1 Million Styroporverpackungen nur in einem Wirtschaftszweig pro Tag, dass es nicht funktioniert auf Dauer. Ne?
Ja, finde ich ziemlich gut. Ich finde den Ansatz gut. Ich habe auch gerade, kann ich auch ein bisschen bei uns mal erzählen, wir sind ja auch immer dabei, Prozesse zu optimieren bei Produkten und so weiter und so fort. Und jetzt hatte ich vor kurzem, da ging es auch um das Thema Verpackung für ein Thema. Also wenn du sagst, ich will nachhaltig verpacken, dann ist das eine richtige Herausforderung. Das ist, weil die gerade diese Preisstruktur, die dahinter steht, ist immens. Also man hat teilweise wirklich einen Faktor von 10 oder so. Und das finde ich ziemlich traurig, weil in meinen Augen müssten die Großen, also die, ich glaube, dass Unternehmen wie wir auch, also die kleineren, sage ich mal, die haben immer Bock auf sowas und die geben alles. Aber die kriegen niemals den Preis, den sie bräuchten, damit das in irgendeiner Form richtig spannend wird. Und die richtig Großen, die das eigentlich vormachen müssten, die tun es noch nicht. Und wenn die den Markt aufräumen würden, ne, die richtig großen Jungs und sagen, pass auf, wir stellen auf nachhaltig um, es gibt ja mittlerweile kompostierbare Lösungen und so weiter und so fort, und die würden das im großen Stil machen, dann würde auch die kleinere Firma, sag ich mal, davon profitieren, weil der Preis sich verändern würde. Und das ist eine Sache, die ist, finde ich, extrem. Also gerade so im Verpackungsbereich ist Wahnsinn, was das für Kosten verursacht.
Ja, das verursacht Kosten und egal, wie nachhaltig eine Verpackung ist, am allergeilsten ist die Verpackung, die gar nicht erst anfällt.
Ja,
ich absolut. Ich will euch jetzt hier nicht ans Bein pinkeln, aber klar, dieser ganze Bereich des Online-Shoppens sorgt für extreme Müllberge. ob das nun kompostierbar ist oder Peng, aber da wurde Energie für aufgewendet. Die kann ich nicht mehr zurückholen. Ich kann es vielleicht noch verbrennen oder so und da irgendeine Turbine mit antreiben. Aber im Großen und Ganzen ist das, die Anzahl an Verpackungen hat einfach massiv zugenommen. Mhm. Und ich sehe das bei unseren Kunden auch. Das ist auch zum großen Teil einfach auch Bequemlichkeit. Ne? Warum wird es nicht so gehandhabt, dass, wenn ich mir ein Mittagessen holen will, dass ich mit meinem eigenen Topf komme? Ich will mir 2 Liter Suppe holen, dann wird es in 2 Styropor-Dinger verpackt oder in 4 bei uns.
Ich finde den Ansatz auch spannend, weil wir zum Beispiel auch, also wir haben ja ganz am Anfang bei uns im Shop, wo wir selbst verpackt haben und so weiter, dann gab es diese Knisterfolie, die jeder kennt, ne, wo man so drauf rumknickert. Und dann haben wir die verwendet, um Gläser einzupacken. Und dann haben wir festgestellt, ja okay, das ist aber immer dick Plastik, was können wir jetzt optimieren? Dann haben wir uns jemanden gefragt, der sich mit Verpackungen auskennt, der hat gesagt, du, ich habe hier so eine Wabenfolie, also so ein Wabenpapier, das kann man wunderbar noch wieder recyceln und mittlerweile sind wir schon so weit, dass wir quasi schon recycelte Kartons wiederverwenden und dann eben auch ja probieren alles. Es gibt kein Plastik mehr, grundsätzlich nicht. Natürlich muss ich sagen, eine Marinade ist noch in Plastik. Eines Tages wird es auch da Lösungen für geben. Es gibt auch Sachen, wo es sich einfach noch nicht vermeiden lässt, weil ich das auch preislich nicht darstellen kann. Das ist ja das Traurige an der ganzen Nummer. Und das ist das Coole, bei uns ist es wirklich schon so weit durchoptimiert, dass selbst das Verpackungsband aus Papier ist und dass die Sachen ganz gut funktionieren und wir auch diesen CO2-Ausgleich zahlen. Das zum Beispiel ist auch ein Punkt, total cool, da sind wir damals durch dich auch drauf gekommen, dass du da so ein bisschen mal erzählt hast und dann haben wir geguckt und dann haben wir dieses Thema Nature Office gefunden, wo wir das Projekt unterstützen und ich habe vor kurzem mit Hannes eine Story gemacht, wo wir gezeigt haben, wie viel CO2-Ausgleich haben wir schon geleistet und was bedeutet das eigentlich. Und das finde ich total geil, weil man eben in irgendeiner Form schon einen Beitrag noch leisten kann, aber es machen halt noch zu wenige und gerade die kleinen Unternehmen machen das gerne, aber die großen tun es noch nicht. Und ich bin gespannt, wie lange das dauert, bis auch da nochmal eine ordentliche Kehrt kommt und dann gucken wir mal, wo die Reise hingeht. Aber da gibt es noch viel zu optimieren, so viel steht auf jeden Fall fest.
Ich glaube, das ist eine Notwendigkeit einfach, ne? Wer die Sachen in den Verkehr bringt, der muss auch dafür sorgen, dass es in irgendeiner Art und Weise dafür einen Ausgleich gibt. Ne? Das ist das wert, sich damit zu beschäftigen, denn ich glaube, das Bewusstsein beim Kunden wird immer stärker. Ne? Man wird immer stärker sensibilisiert, was habe ich da überhaupt für Materialien in der Hand. Paradoxerweise, viele Mehrweglösungen, gerade in meiner Branche, sind aus Plastik. Es gibt noch keinen, ich meine, ein Plastik ist ein super Material, es ist hochhygienisch, es ist hitzestabil, farbstabil, das geht nicht gleich kaputt, wenn es runterfällt. Ne? Also man könnte das alles ja auch mit Glas machen, nur in einem Gewerbebetrieb, so wie bei uns, so Glasschalen, die halten halt exakt 3 Tage und dann sind sie weg. Ne? Und viele Mehrweglösungen sind eben aus Plastik, aus diesen Gründen. Und das ist ja auch interessant. Ist es wirklich die schlechtere Lösung, eine Plastikschüssel 100-mal, 10-mal, 20-mal, 50-mal, wie auch immer, zu benutzen? Oder ist es besser, für diese 50, 20, 100-mal immer eine kompostierbare Palmblattschale oder sowas zu nehmen? Wo ist tatsächlich der Punkt, wo man sagt, da, ab da ist das Plastik aber eigentlich vom CO2-Fußabdruck wieder besser oder von der Nachhaltigkeit? Ne? Das ist, glaube ich, ein spannendes Thema.
Ja, wir sind da grundsätzlich immer sehr offen und haben auch mit vielen Lieferanten da immer Kontakt. Also ist es zum Beispiel auch so aktuell, wir entwickeln ja immer Produkte in irgendeiner Form. Und das kommt auch häufiger vor, dass wir angefragt werden, hier Jungs, passt mal auf, das und das haben wir als Produkt da oder das ist so unser Thema, habt ihr nicht Bock, da irgendwas mit uns zu machen? Und die erste Frage, die gestellt wird, ist, wie sind bei euch die Prozesse? Wie nachhaltig seid ihr unterwegs? Und wenn das so in unsere, wie sagt man das so ein bisschen, unserer Denkweise passt, dann geht's in den nächsten Step. Und ich glaube auch, dass das langfristig total spannend sein wird. Und was ich auch glaube ist, dass die Community, also sprich ihr, die jetzt gerade ja auch zuhören, sowas in irgendeiner Form wertschätzen, weil wir sehen das daran, wie viel Unterstützung wir auch kriegen, aber gleichermaßen auch diese Information darüber, die Transparenz, ist, glaube ich, auch sehr wichtig dabei. Weil wenn du nämlich sehr nachhaltig unterwegs bist, ich rede jetzt nicht von uns, sondern auch mal einen anderen Betrieb, und du das aber nicht nach außen kommunizieren kannst, nimmt es keiner wahr. Aber dass das bedeutet, dass du halt auch eine immens höhere Ausgabe tätigst, damit du das sein kannst. Ich glaube, es macht dann schon Sinn, damit auch nach draußen zu gehen. Und viele, glaube ich, haben dieses Sprachrohr noch gar nicht, dass sie sagen können, ja, wir können das mal so ihre Kunden gegenüber, ja, okay. Aber dass es mehr mitbekommen und dann sagen, okay, dann gehe ich mal lieber zu Laden A oder zu Laden B, weil ich weiß, da wird das eine oder andere mehr beachtet. Ich sehe das ja auch im Supermarkt oft, gerade wenn du im Gemüsebereich stehst oder auch bei den Obstsachen, dass Menschen da sind, die ihr Körbchen dabei haben und die Sachen reinpacken und eben keine Plastiktüten, hängen da auch gar nicht mehr, ne? Plastiktüten hängen da nicht mehr. Was ich großartig finde, ne? Also da gibt es schon viele Veränderungen, auch seitens einfach der Menschen draußen, ne?
Ja, ich glaube, die großen Lebensmitteleinzelhändler, die haben das mittlerweile verstanden. Aber da ist es auch oft so, dass es dann irgendwo nicht mehr aus dem Antrieb der Firma kommt, sondern es wird begriffen als Marketinginstrument, ne?
Ja, also
kommt auch so ein bisschen zu so einem Allgemeinplatz irgendwie. Es geht mir gar nicht mehr darum, dass ich die Welt verbessern will oder meinen Beitrag leisten möchte, sondern ich sage, ey, wenn ich hier jetzt Papiertüten hinhänge, dann kommen mehr Leute. So, ne? Das ist ja auch die Gefahr, ne? Dass man das dann irgendwann nur noch macht, um mehr Umsatz zu machen. Klar, aus welchen Gründen das gemacht wird, ist eigentlich erstmal scheißegal. Hauptsache, es wird überhaupt
irgendwas. Ich wollte gerade sagen, Gott sei Dank, immerhin wird dann was
gemacht.
Wird
dann irgendwas gemacht. Und die Kunden werden immer sensibler in dem Punkt, ne? Also,
ja, dann, ist so.
Ich glaube, das hat auch was mit Bildung und mit Aufklärung zu tun. Ich weiß nicht, woran man das jetzt festmachen kann, aber ob es viele kleine Geschäfte gibt, die das noch nicht so machen, transportieren, weiß ich nicht. Oder ob das eher eine Sache ist der Großen, die da eben richtig auf die Tube drücken und das auch in den Markt reinrufen. Passt auf hier, ich meine, es gibt ja diese Einkaufsgemeinschaft der deutschen Einzelhandelskaufleute ausgeschrieben, die mit dem World Wildlife Fund schon seit Jahren massiv Werbung machen auf einzelnen Produkten und so weiter, ne? Dass ich, was weiß ich, wenn ich hier diese Fischstäbchen, dann rette ich einen Bottwal oder so. Ich glaube, das kann ein guter Weg sein, aber ich glaube, es sind noch zu viele Marktteilnehmer, die sich gar keine Gedanken darum machen, wo es einfach nur um den Preis geht, ne?
Ja. Na gut, auf jeden Fall spannend. Ich glaube, es ist grundsätzlich alles sehr, sehr spannend. Ich bin mal gespannt, wo auch die Reise bei uns hingeht.
Findest du das spannend?
Ja.
Bist du gespannt?
Ich bin sehr gespannt.
Die spannende Reise
hingeht? Spannend. Sehr schön. Ich habe letztens auch eine Nachricht bekommen. Da ging es um das Butcher Paper, was wir verschicken. Und da hat jemand eine Rolle bestellt und da musste die verpackt werden. Da wurde dafür halt ein langer Karton genommen. So. Und das sind zum Beispiel auch so Dinge. Das hat im Prinzip im Lager super funktioniert, aber man kann dann in Frage stellen und sagen, macht es Sinn, so eine Rolle so zu verpacken? Und auch da sofort nehmen wir das, notieren das runter, gucken, wie können wir den Prozess optimieren, um dieses Papier so gut zu liefern, dass es nicht kaputt geht und man eben nicht noch mehr Verpackung aufwenden muss. Und von daher, da gibt es ja stetiger Prozess, so kann man es auf jeden Fall nennen.
Schwierig.
Jetzt würde ich auch nochmal umschwenken wollen, denn das hat jetzt mit dem, jetzt haben wir so ein Predigerthema einmal durch. Jetzt gehen wir mal auf was.
Kommen wir zu den Fun-Themen.
Jetzt kommen wir zu den Fun-Themen, genau. Und zwar hattest du ja jetzt letztens dein Debüt im Livestream bezogen
gar nicht,
auf
gar
die Blackbox.
Ach so, ja, okay.
So, wolltest du mir gerade zwischenreden?
Nein, wollte ich nicht.
Und zwar hat Carsten eine Blackbox vergrillt, so nenne ich das mal. Das heißt, er hat eine Box bekommen, die mit Zutaten gefüllt war, die er vorher nicht kannte. Da war auch Fleisch von dir selbst drin, also von deinem Geschäft. deine Frau hat einen fiktiven Kunden angelegt, um es an dir vorbeizuschmuggeln. Und somit ist auch das, hat das super funktioniert. Er wusste also wirklich nicht Bescheid. Und ich muss sagen, es war wieder ein hervorragender Stream. Mittlerweile bin ich positiv erschrocken darüber, wie viele Menschen sich das auch angucken. Wir sind meistens über 1000 Menschen aktuell. Und das ist schon heftig, ne, wenn du dir so
vorstellst. Also ich bin einfach nur so erschrocken.
Über Livestreams. Nein, hat er richtig gut gemacht. Was hast du denn eigentlich dann, wie war das für dich? Erzähl mal, wie ist das Gefühl gewesen? Wir reden jetzt mal nicht davon, dass die Technik an den ersten 10 Minuten nicht funktioniert hat.
Das kennen ja alle, die ab und zu mal gucken schon.
Ja.
Naja, das ist natürlich auch so ein bisschen mein täglich Brot, ne? Ins Kühlhaus gehen, gucken, was haben wir? Was machen wir damit wir es verarbeiten und wir es nicht irgendwann dann wegfrieren, in 10 Jahren wiederfinden und entsorgen müssen oder so, ne?
Ja.
Also da macht man sich ja permanent Gedanken, was machen wir denn die Woche? Man kriegt Fleisch und man hat immer irgendwelche Überhänge oder von irgendwas zu wenig, dann bestellst du nach, dann hast du wieder zu viel und dann musst du ständig gucken. Und das gilt ja für eine Vielfalt von Produkten, nicht nur Fleisch, sondern bei uns auch Gemüse, was wir an frisch verarbeiten. Ich glaube, wir kriegen mittlerweile die gleiche Menge an Gemüse geliefert wie an Fleisch in Kilo.
Mhm.
Und da ist immer irgendwas da und da muss halt gucken, ah, was machen wir denn? Und da manchmal überfordern wir mit unserer Kreativität den Kunden auch so ein bisschen. Aber es ist uns in Fleisch und Blut übergegangen. Deswegen war das gar nicht so schlimm. Ich habe so.
Du hast drauf geguckt, hast nach 10 Sekunden Ideen gehabt, ne?
Ja, ja, und weißt halt. Es gibt ja immer so ein paar klassische Kombinationen. Und bei mir waren halt zum Beispiel dieser Ziegenfrischkäse, Walnuss und Honig drin. Da wusste ich sofort, da mache ich irgendwas mit Ziegenkäse und Walnüssen und Honig irgendwie überbacken.
Ja.
Also das war bling, ja. So, das war sofort da. Und das andere, das findet sich. Ich habe mir übrigens das eigentliche Ziel der Community, die diese Zutaten zusammengestellt hat, war ja, dass ich ein Steak au Four zubereite. Darauf waren die Zutaten ausgelegt.
Erzähl mir, was das bedeutet.
Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich musste dann auch erstmal googeln gestern Abend.
Okay.
Und habe dann von Stefan Hensler, heißt er Stefan oder Steffen?
Steffen
Hensler.
Doch Steffen.
Habe ich mir ein Video angeguckt, wo er, gibt es immer bei YouTube diese Henslers schnelle Nummer.
Ja, genau.
Da gibt es Steak au Four. Und das ist nämlich ein Kotelett hat er gemacht, ein Kotelett. Das wird überbacken mit einem Ragout. Und genau das wollte wohl die Community und in diesem Ragout, da ist ja noch Käse drin und so weiter, dass ich das herstellen soll, aber das kannte ich gar nicht, deswegen konnte ich das auch nicht, so, das habe ich noch nie gehört. Das ist wohl so ein Klassiker der ostdeutschen Küchenlandschaft.
Ja, das ist Weltklasse. Ich bin tatsächlich begeistert, was du dann draus gemacht hast und vor allem in welcher Geschwindigkeit.
Du hast gesagt, um 20 Uhr muss alles durch sein.
Ja, das ging ziemlich schnell. Dafür, dass wir die erste Zeit Probleme hatten, ging das wirklich ziemlich schnell. Und müsst ihr euch auf jeden Fall mal angucken. Das Stream-Highlight gibt es dann demnächst auf Sizzle Crew auf YouTube zu sehen. Und ich werde, also ihr hört den Podcast vielleicht schon am Sonntag, dann ist am Montag immer Newsletter-Zeit und da verschicke ich auch nochmal den Link zu dem, wie sagt man, VOD, so, Video on Demand. Das heißt, ihr könnt dann die ganze Folge auch nochmal sehen. Und das war wirklich richtig, richtig cool. Hat richtig Spaß gemacht. Hat es dir auch Spaß gemacht, so?
Ich war in erster Linie froh, dass es nicht geregnet hat.
Okay.
Also war ja den ganzen Tag irgendwie Regen angesagt, aber geregnet hat es nur so ein bisschen. Und ihr habt ja ein Dach drüber, da ging das ganz gut.
Ja, ja.
Nein, es hat mir auch Spaß gemacht, war mal eine nette Herausforderung.
Ja.
Aber, liebe Community, um mich aufs Glatteis zu führen, da müsst ihr schon noch mal ein bisschen Gas geben.
Habt ihr gehört, das war jetzt eine Aufforderung. Großartig, ich hatte auch hier vorher schon rumgesponnen, kriege ich jetzt Austern und so. Aber ich sag mal so, selbst wenn es Austern gewesen wären, wäre für dich jetzt auch kein Thema, wurde dann.
Nein, also ich habe mit meiner Frau darüber diskutiert, was ein Warenkorb gewesen wäre, der mich wirklich, wo ich die Waffen gestreckt hätte.
Ja.
Und da habe ich schon überlegt, das wäre eigentlich so eine Kiste Krustentier, so Karkassen, nur die Schalen.
Ach so, ja, okay. Also wirklich, wenn es schon.
Eine Schale Erdbeeren,
ja?
Und ein Netz Zitronen. Also da hätte ich. Tja. Aber immer wenn Fleisch dabei ist, dann bin ich eigentlich sicher. Ne? Das ist wie so ein alter Gaul drauf und
ja.
Gib ihm.
Ja, auf jeden Fall, ich finde das Format selber für mich auch immer sehr unterhaltsam. Ich habe einmal selber auch schon kochen oder grillen dürfen. Demnächst wird dann Hannes mal dran sein. Also jeder macht das auf jeden Fall bei uns einmal hier im Team. Und ich finde, das war vom Unterhaltungswert ist das immer sehr gut. Und das sieht man auch daran, bei Twitch sieht man immer sehr schnell, ob das gefällt oder nicht, in dem Moment, ob die Zuschauerzahlen konstant sind oder extrem fallen. Und da waren sie durchweg konstant. Ich habe mir am Anfang gedacht, okay, wir sind in den ersten 10 Minuten komplett versagt, was Technik angeht. Aber, wie sagt man das so, Schadenfreude scheint ein Thema zu sein. Ich stehe dann meistens da, werde rot im Gesicht und überlege mir, wie kriegst du jetzt die Kuh vom Eis? Ja.
Ich finde so ein ganz interessantes Format, so fürs Fernsehen, ne? Gibt es sowas nicht, wo dann so Prominente so eine Blackbox bekommen? Gibt es sowas?
Ja, also gut, es ist ja so ein bisschen abgeguckt von der Geschichte bei Kitchen Impossible, nur dass da eben das Gericht fertig
ist. Wollte gerade sagen, da ist ja ein fertiges ist, ne? Gericht drin. Das ist ja nur der halbe Spaß.
Aber ich finde dieses improvisierte Kochen, müsste ich überlegen. Ich habe jetzt nicht...
Ladet euch doch mal ein paar andere Prominente, neben mir weitere Prominente ein.
Ja, langfristig wollen wir es auf jeden Fall machen. Also langfristig wird auch das ganze Thema noch sehr, sehr spannend.
Aber ihr müsst ganz oben ansetzen, ne? Also die Queen, der Papst.
Ja, die haben auch alle Bock.
AC/DC,
ja,
Depeche Mode, genau, Madonna.
Wie du auch diese Reihenfolge für dich
Lady Gaga.
Ja, ja, genau, die Reihenfolge für dich, sehr gut. Ja, also ich glaube, dass man sich da noch viel einfallen lassen kann. Und wenn wir schon über Veränderungen allgemein sprechen, bei uns wird sich auf jeden Fall noch eine ganze Menge verändern, weil wir sind eigentlich immer drauf erpicht zu überlegen, was kann man wieder tun, um vielleicht nochmal irgendwo eine Veränderung, eine Verbesserung hervorzurufen. Und gerade das Thema Livestreaming, wir haben natürlich festgestellt, dass unsere Technik, wie ich gerade schon sagte, manchmal nicht so will, wie sie soll. Und wir lassen jetzt gerade tatsächlich parallel ein Programm schreiben und programmieren, das auf uns abgestimmt ist, wo alles passt, wo wir in Zukunft auch an den Kameras noch Dinge verändern können, die vorher gar nicht denkbar waren, was natürlich auch dann dazu führt, dass das alles noch viel krasser werden kann. Aber mit der, ich sag mal, 95%igen Gewissheit, dass die Technik dabei nicht versagt. Weil in dem Fall hat man dann jemanden, wo man sagen kann, hier, ihr habt uns gesagt, das funktioniert. Jetzt bezahlen wir es dann doch nicht. Aber ich denke, das wird wunderbar funktionieren, weil die Jungs und Mädels machen sich da jetzt schon seit mehreren Wochen Gedanken drüber. Ich könnte da jetzt auch technisch drüber erzählen, aber ich glaube, das ist ein bisschen langweilig. Ihr könnt euch auf jeden Fall darauf einstellen, dass es deutlich entspannter wird, weil man eben ohne Probleme streamen kann. So. Außer das Netz fällt aus, dann haben wir ein Problem.
Ich bin übrigens auch immer ein großer Freund, wenn ihr so außer Haus geht, so Roadmovie-mäßig. Das habt ihr ja auch schon ein paar Mal gemacht.
Ja.
Das fand ich immer sehr amüsant.
Ja, auch das ist ein Thema, wird es mit Sicherheit geben. Jetzt war ja alles sehr eingeschränkt und ist auch noch nicht optimal, aber ich denke, dass es noch ein paar Wochen dauert und dann geht das langsam wieder so los, wie man sich das vorstellt und wünscht. Und dann bin ich wirklich sehr gespannt, weil wir wollen auch gerne mit Gästen arbeiten. Wir haben auch schon einige in der Pipeline, die sich angekündigt haben und gesagt haben, komm, wir haben Bock da drauf.
Der Papst, die Queen, genau. Lady Gaga,
also
Depeche Mode, AC/DC.
Rufen ständig an auch, muss man sagen. Es ist ganz schlimm. Und ja, und ich kann euch sagen, markiert euch im Kalender den 12.06. ab 11 Uhr, glaube ich. Da werden wir Beats and Barbecue machen. Auch ein Livestream-Format auf einem Samstag. Wie der Name schon sagt, Beats and Barbecue heißt, geht um Musik und um Grillen und das wird wirklich, ich glaube, das wird auch ein wirkliches geniales Format.
Ich mache Beats and Bratwurst.
Ja, worauf hättest du Lust, dich daran zu beteiligen in dem Stream? Was wäre so dein Teil, wo du sagst, darauf habe ich Bock? Weil wir haben Zeit, wir haben geplant, bis 18 Uhr dann durchzustreamen. Wir werden auf jeden Fall Pulled Pork machen, das haben wir den Zuschauerinnen und Zuschauern schon versprochen. Aber gibt es irgendwas, wo du sagst, weil ich könnte mir vorstellen, mit dir mal so eine vernünftige Bratwurst herzustellen, Triple Cheese, Vierfachkäse oder was auch immer, irgendwie sowas könnte man mal machen.
Ja, bin ich spannend auf jeden Fall.
Ja?
Ja, aber so live ist dann halt doch nochmal anders als in dem Video, ne?
Ja, absolut. Du kannst dann nichts schneiden, ne?
Ja, das finde ich, ja.
Finde ich aber gut, ich finde das gerade gut.
Ja.
Also wenn du Bock hast, können wir das machen. Dann würden wir mit dir quasi so eine Art Bratwurstkurs noch mit einbinden. Den wir ja auch ausweiten können. Ich meine, wenn es dann um irgendwelche Fleischkunde-Themen geht, kann man das noch mit einbringen. Wir haben ja auch nächsten Mittwoch, also ihr hört den Podcast vielleicht vorher, dann nächsten Mittwoch ist der 19., glaube ich. Da haben wir auch einen sehr coolen Burger-Stream geplant, wo wir auch wieder so ein bisschen Burger-Kunde machen, weil wir, ja, kann man mal ein bisschen was drüber erzählen. Da werden wir auch das Fleisch vernünftig wolfen und sowas vorweg und mal ein bisschen drauf zeigen, was man da so machen kann. Haben wir vor einigen Monaten schon mal gemacht.
Ein bisschen Aufklärungsarbeit, denn Hack ist keine eigene Tierart. Hack heißt einfach nur, das Fleisch ist zerhackt.
Ja.
Das wissen viele nicht.
Ist das wirklich
so? Nein, wenn man 10 Deutsche fragt, antworten 7 auf die Frage nach ihrem Lieblingsfleisch. Schwein, Hack, Rind.
Jetzt im Ernst?
Ja, wirklich. Habe ich mal gelesen.
Krass.
Also Hack ist schon eine eigene Tierart.
Ja, okay, also es gibt so skurrile Dinge noch. Wahnsinn, ne? Ja, okay, war gut. Ja, wir werden da Aufklärungsarbeit leisten auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, wie der...
Verschiedene Hackrassen.
Hackrassen.
Und Aufzugsbedingungen von
Hack.
Womit wir wieder beim Bioreaktor sind.
Oh Gott, oh, sehr gut. Wir hatten übrigens, als wir uns ursprünglich zusammengesetzt haben, haben wir ganz andere Themen im Kopf gehabt und wir sind völlig wieder abgekommen von allem.
Was war eigentlich?
Ich wüsste nicht mal, wie ich diesen Podcast benennen soll.
Podcast ohne Namen.
Nee, genau so machen wir das. Wir nennen den Podcast Schweinrindhack.
Schweinrindhack, ja, okay.
Ja, das ist doch mal ein Name. Irgendwie so in der Richtung werde ich jetzt machen. Wir hatten vorhin kurz gescherzt darüber, wie das hier alles so ein bisschen positiv eskaliert ist. Und Carsten hat gesagt, haben wir eigentlich schon jemals im Podcast gesagt, wie wir beide uns kennengelernt haben. Und da habe ich gesagt, ja, irgendwie haben wir das schon mal kurz angerissen. Aber das, was daraus geworden ist, ist halt witzig. Mittlerweile, ich bin ja unser Marketingfreund, der hier die Vertriebsbrille auf hat. Und mittlerweile kann man auch sagen, Carsten hat tatsächlich ein sehr erhöhtes Suchvolumen hier in Hannover, regional, was seine Fleischerei angeht. Das heißt,
ließ sich nicht verhindern.
Es kommen Menschen von überall her und wollen hier mal bei dir was probieren. Das finde ich schon ziemlich beeindruckend. Ich erkenne das auch immer daran, wenn ich runtergehe und dann ist eine etwas größere Schlange vorm Laden, dann bin ich immer schon beeindruckt und dann kommen manchmal auch die Ersten, die so, dann gucken die Menschen so und sagen, Moment mal, das war der Dicke mit der Brille. Das war der da oben, der da irgendwie so Faxen auf der Dachterrasse macht, oder? Und dann muss ich immer schon in mich so reingrinsen und drehe mich so leicht weg und dann ist es meist schon zu spät. Und dann spricht man mal kurz. Ich finde das auf jeden Fall sehr witzig. Und bei dir ist ja wirklich dann reger Betrieb teilweise, ne?
Ja, ich hoffe, dass die Leute auch noch ein zweites Mal wiederkommen, dass sie nicht nur einmal kommen, weil sie mich irgendwo haben rumkaspern sehen bei euch, sondern dass die dann eben auch beim zweiten Mal kommen aus Überzeugung. Ne? Marketing das oder diese Werbemaßnahmen, das ist immer schön, wenn das funktioniert. Aber richtig gut ist es halt erst, wenn es dann auch beim zweiten Mal, beim dritten Einkauf, beim vierten Einkauf, wenn es dann so von normalen Kunden zu Fans werden.
Ja, ich finde es so, ne? Ich find's richtig spannend, weil ich kriege das ja mit und sehe auch dann teilweise in irgendwelchen Postings, wo Leute dann Produkte von dir posten und wo ich...
Das ist mein Handy.
Weißt du, was es kostet, wenn man im Podcast ein Handy laut hat?
Nee, keine Ahnung.
Ein Kuchen. Nee, aber ich weiß, dass da einige auch immer Bilder posten, ganz stolz und sagen, hier, ich war wieder da. Und dann manchmal gucke ich darauf, wie weit sind die eigentlich gereist. Und ich habe einen Fall letztens aus Bremen. Und der war nicht das erste Mal da. Das muss man sich mal vorstellen. Immer auf der Durchreise in irgendeiner Form hält er hier an. Wahnsinn, oder?
Der denkt sich wahrscheinlich auch, warum machen die Arschlöcher keinen Online-Shop?
Ja, aber das ist tatsächlich, das finde ich ist richtig, richtig spannend. Ne? Genauso auch, wie du letztens gesagt hast, dass das Thema Rippchen viel mehr eine Rolle jetzt spielt, dass Leute kommen und gezielt nach einem St. Louis Cut fragen.
Absolut, klar. Denn ihr habt es ja oft genug erwähnt und irgendwann stehen die Leute dann bei uns und wollen das und das hat vor ein paar Jahren noch keine Rolle gespielt, ne? Mhm. Verschiedene Rippchen-Cuts, da waren die Leute froh, wenn irgendwie da viel Fleisch dran war. Mhm. Und gut, das spielt immer noch eine Rolle, aber verschiedene Zuschnitte von Rippchen, das hat nie irgendwie eine richtige Rolle. Es gab Leiterrippchen und es gab Bauchrippchen. Und dann gab es noch Knorpelrippchen, wenn die Bauchrippen einmal in der Mitte durchgesägt waren. Mhm. Das war's. Mhm. Mittlerweile haben wir, glaube ich, 7 oder 8 verschiedene Rippchen-Zuschnitte. Und ich schlage immer die Hände über den Kopf zusammen, weil wir sind ja nach wie vor eine klassische handwerkliche Fleischerei und wir kriegen geschlachtete Schweine angeliefert und dann müssen wir das zerlegen und wir kriegen dann 2-mal die Woche angeliefert und wenn wir dann Dienstag beliefert werden, dann müssen wir uns ja Gedanken machen, was machen wir damit jetzt bis Donnerstag oder bis Freitag, ne? Mhm. Und dieser Plan steht dann. Und dann wird alles zerlegt und dann kommt natürlich am Donnerstagnachmittag der Anruf, kann ich für morgen früh noch das und das, aber dann ist es bei uns schon zerlegt und dieses Bewusstsein, die Leute denken dann immer, oh, die haben auch nie was da, furchtbar, ne? Also das ist mittlerweile schon ein Problem, weil bei manchen Rippchen-Cuts zerschneidest du ja andere Dinge, die du vielleicht auch verkaufen willst. Aber dieses Stückchen Fleisch hängt dann mit an diesen Rippchen dran und ein Tod kannst halt nur sterben. Ne? Mm. Und wenn du sagst, ja, wir machen aber einen Rippenbraten die Woche im Angebot, dann können wir halt keinen St. Louis Cut mehr machen. Ne? Wenn wir 10 oder 15 Schweine haben, dann sind die Rippenbraten halt alle im Tresen als Rippenbraten. Und wenn dann jemand anruft und will St. Louis Cut, dann müssen wir halt sagen, nee, tut mir leid. Geht nicht mehr, ne? Und das ist so dieses Bewusstsein dafür, das ist schon ein bisschen schwierig. Deswegen hier der Aufruf, ruft einfach früh genug an. Ich weiß, es ist schwierig, man hat ja manchmal nicht die Ruhe und man sagt, nächste Woche ist bestimmt auch schönes Wetter, da mache ich Rippchen. Meistens ist das so eine spontane Sache, ne? Aber so diese Spezialitäten, das ist für uns halt ganz schwierig, die einfach nur so in blauen Dunst vorzubereiten. Dann müssen wir sie wieder einfrieren und das ist eigentlich nicht das, was wir wollen. Ne? Wir wollen ja frische Ware verkaufen.
Mhm.
Und deswegen lieber so früh wie möglich Bescheid sagen und dann geht das schon irgendwie. Dann können wir alles rausschneiden. Ne?
Mhm.
Aber das, da hat sich auch viel verändert bei uns.
Ich finde auch, dass ich kann immer nur die Sachen beurteilen, die ich zum Beispiel auf irgendwelchen Bildern im Netz dann sehe, wenn da Sachen stehen, dass Menschen durchaus auch gerne dann sagen, okay, wenn ich jetzt das erste Mal da bin, dann probiere ich mal ein paar Sachen aus. Und wenn sie dann drüber sprechen, dann siehst du im nächsten Posting von dem anderen, ich habe, danke für die Empfehlung, ich habe mir jetzt auch mal die Bratwurst gekauft und finde die halt mega. Und ich finde gerade, dass man eben auch mal sagt, okay, es ist jetzt halt nicht da.
Ich glaube, du überwachst uns im Netz besser, als ich das selber tue.
Nee, ich krieg das mit. Kennst du diese Sizzle Crew Facebook-Gruppe?
Ja, aber da gucke ich irgendwie selten rein.
So, und ich bin da, dadurch, dass das, die läuft bei mir im Feed immer rauf und runter, das heißt, die habe ich immer im Blick. Und da sehe ich extrem viel aus der Region auch.
Ehrlich, dann muss ich da auch mal gucken.
Ja, ist total interessant, auf jeden Fall. Es macht wirklich Spaß. Das, was ich mittlerweile immer merke, ist, dadurch, dass wir so in unserem täglichen Tun hier doch, also mit 4 Leuten ist es schon sehr anspruchsvoll, sage ich mal, wenn man an allen Fronten vernünftigen Content liefern möchte. Und ich hatte ja auch diese Newsletter-Thematik jetzt in den letzten Wochen auch ausgefeilt und bin da versunken. Dann merke ich auch selber, wie ich es nicht mehr schaffe, in so einer Facebook-Gruppe mal was zu kommentieren, mal ein bisschen aktiver zu sein. Oder auch auf dem Discord-Server mal vorbeizugucken und mal zu horchen, wie geht's euch denn allen? Meistens geht's mir nur darum, auch mal zu sagen, hey, ich wünsche euch einen schönen Tag, weil dass man auch das Gefühl hat, okay, die sind jetzt nicht nur, haben das nicht umsonst hochgezogen. Ich lese sehr viel mit, nehme sehr viel wahr und klinge mich auch gern mal ein, aber ich merke auch, dass das nicht so einfach ist. Und ich habe mir das auf die Fahne geschrieben, dass es eigentlich so mein Part ist, viel da zu interagieren, aber ich bin meistens mit entweder in Privatnachrichten über Instagram oder Facebook beschäftigt, wobei auch da kommt so viel, dann hast du so diese Anfragenbox oben und dann willst du die abarbeiten, dann kommen neue rein und dann denkst du so, okay, das schaffe ich jetzt nicht mehr, dann probiert Alex jetzt nochmal aus und wir wechseln uns da so ein bisschen ab und Alex macht ja bei uns auch das Shop-Thema und so schafft man es halt nicht mehr, da immer rauf zu gucken, aber ihr seid euch gewiss, wir lesen viel mit.
Also das ist bei uns teilweise auch schon so. Was so richtig durch die Decke gegangen ist, sind Anfragen über Google. Ich weiß nicht, ob ich da an der falschen Stelle ein Häkchen gesetzt habe.
Nee, ich sag ja, du hast Traffic.
Also wir kriegen massiv, also bestimmt, ja, was heißt massiv, aber wenn wir 8, 10, 12 Anfragen auf dem Vormittag kriegen über Google, dann muss da einer sitzen und die beantworten. Ne? Und da habe ich im Moment noch keine so richtige Infrastruktur für.
Ja, das sind alles Dinge, die kommen und mit denen muss man dann lernen umzugehen. Und das ist ja das, was es so richtig spannend auch macht. Ich habe zum Beispiel auch immer gedacht, naja, bei uns im Büro, das Telefon haben wir ja da, aber das wird jetzt nicht so oft klingeln, weil das geht ja. Es klingelt in der Natur wirklich. Und ich habe auch früher in meinem vorigen Job im Vertrieb, habe ich mit vielen Unternehmern zu tun gehabt. Und da war dieser klassische Vertriebler, ich wurde dann auch gerne einmal als Vertreter betitelt. Die Vertreterbesuche müssen angekündigt werden, war immer so ein Lieblingsspruch. Und wenn dann jemand Kaltakquise gemacht hat und einfach reingestolpert ist, war der entweder, wenn man ein bisschen smart aufgetreten ist, ging das. Wenn man reingepoltert ist, war das meist nicht so cool. Und da wurde mir immer und immer wieder gesagt, Mensch, Julian, pass auf, es ist nett, dass du da anrufst, aber hier rufen ständig Leute an. Jeder will irgendwas und die wollen mir alle was verkaufen und so. Und ich habe mir gedacht, naja, komm, ein bisschen übertreibt ihr schon, ne? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so heftig ist, wie ihr mir das immer erzählt. Heute denke ich da ganz anders drüber. Es ist eine ganz andere Nummer geworden und das hat sich auch, es ist zwar auch oftmals schön, weil ich auch gerne mir so Sachen anhöre, und es sind dadurch auch tolle Geschäftsbeziehungen übrigens auch entstanden durch genau sowas. Aber manchmal ist es auch tricky. Deswegen bin ich ganz froh, dass wir viel auch über digitale Wege lösen. Also über E-Mail, über Anfragen, dann eben dieses WhatsApp-Telefon, was wir extra eingerichtet haben für Shop-Anfragen, ist halt auch ganz cool, weil du immer sofort eine Antwort kriegst, in der Regel, wenn wir es schaffen. Und das ist auch vom Service-Gedanken, wir wollen halt immer euch den bestmöglichen Service so liefern, dass ihr nicht das Gefühl habt, ich bin hier alleingelassen mit meiner Frage. Aber es ist auch oftmals sehr herausfordernd. Manchmal kriegt man auch eine Antwort wie, ich hätte jetzt erwartet, dass du mal antwortest in den letzten 2 Stunden. ist dann nie böse gemeint, aber geht halt auch nicht
immer. Das gibt es bei uns regelmäßig. Also ich finde E-Mail super, wenn ich irgendwie einen geschäftlichen Kontakt habe und der braucht noch Informationen,
ja.
Dann brauche ich den nicht anrufen, muss den nicht von der Arbeit abhalten, kann ich das da hinschicken, fertig. Was ich schwierig finde, sind so Sachen, ich freue mich über jeden Auftrag, über jede Bestellung, aber unabhängig davon, wir kriegen halt auch so E-Mails, ich hätte gerne Hack, geht das? Das ist die E-Mail, die ist irgendwie am Abend vorher um 22.35 Uhr geschrieben. Morgens um 6 Uhr, bevor ich anfange zu arbeiten, mache ich einmal E-Mail-Postfach auf und dann gucke ich da rein. Dann sehe ich, dann, was soll ich jetzt zurückschreiben? Ich hätte gerne Hack, geht das? Schreibe ich zurück? Ja. So. Dann ist Frühstückszeit, so gegen 8 Uhr, da gucke ich dann das zweite Mal bei den E-Mails. Dann steht da drinne, okay, dann hätte ich gerne 500 Gramm. Dann schreibe ich zurück, ja, super, 500 Gramm, vielen Dank. Von welchem Tier? Mittagessen, kurz vorher, so um eins, gucke ich dann nochmal ins E-Mail-Postfach, dann steht da drin, Lamm. Dann schreibe ich zurück, ja, Lamm, ja, ist jetzt blöd gelaufen, wir kriegen morgen früh frisches Lammfleisch, geht erst morgen früh. Dann kommt zurück, nee, morgen früh brauche ich nicht. Dann schreibe ich wieder zurück.
Ja, das ist.
Und das ist so ein Rattenschwanz. Wenn einmal anrufen, sagen, hallo, hätte gerne 500 Gramm Langhackfleisch, geht es heute? Nee, geht morgen, okay. Dann nehme ich heute Rind, aber ich bestelle für morgen 500 Gramm. Zack, dauert 30 Sekunden, ist das Ding glutsch. Also für solche Sachen finde ich das E-Mail unglaublich bekloppt. Ja, da unterscheidet sich ja auch euer Business ein bisschen von meinem Betrieb. Denn wenn wir da unten laufen, 14 Leute rum, die sind nicht immer alle permanent in dem Kundengespräch am Tresen, sondern da sind auch welche mit Vorbereitung beschäftigt und da ist immer einer da, der ans Telefon gehen kann. Deswegen ist das Telefon für uns der einfachere Weg. Bei euch ist es wahrscheinlich eher andersrum, weil ihr sitzt den ganzen Tag am Rechner. Ne? Bei uns sitzt niemand den ganzen Tag am Rechner. Selbst meine Frau, die eigentlich so das Büro unter ihre Fittiche genommen hat, die rennt natürlich auch überall rum und beschriftet irgendwelche Tafeln und spricht mit Leuten und macht dies und macht jenes und kann auch nicht immer innerhalb von einer Stunde oder zwei Stunden antworten. Ne? Und das macht es manchmal so ein bisschen mit per E-Mail bei uns noch etwas schwieriger, sag ich mal.
Ja,
dafür sind wir einfach zu klein.
Ich bin da, das ist auch, glaube ich, wirklich eine Sache, das muss man, auch das Thema E-Mail, du musst dir richtig, sag ich mal, Zeitfenster schaffen, wo du sagst, so, jetzt konzentriere ich mich da drauf. Und dann ist das Thema wieder abgehakt, dann mache ich was anderes. Und das ist eine Sache, die habe ich im vorigen Leben in meinem Job viel nutzen müssen, weil da habe ich, mein Team hatte in der Höchstzeit knapp 45 Leute und die haben, sage ich mal, am Tag 2 E-Mails geschrieben. Dann hast du schon mal deine 90 E-Mails, die nur dadurch gekommen sind, plus das Thema, was ist denn eigentlich noch drumherum. Dann habe ich mit Redaktionen sprechen müssen, ein paar Pläne erarbeiten müssen und so weiter. Dann habe ich so roundabout am Tag habe ich so 150 bis 200 E-Mails gehabt. Plus Telefonate, weil jemand hat noch mal eine Frage. Und das ging dann so weit, dass ich an einem Tag mal morgens um 6 unten gehe ich runter in Schlafsachen, mache die Kaffeemaschine an, werde ich nie vergessen, Rollläden, alles war runter, setze mich an den Tisch, lese eine Mail, denke, okay, die kannst du mal eben beantworten und das ist kein Scherz, als ich aufgehört habe damit, war es abends, die Kaffeemaschine lief noch durch, ich war noch genauso gekleidet und die Rollläden waren immer noch unten. Da bin ich im Häuserblock gegangen und habe gesagt, oh Gott, was hast du heute gemacht? Da war es original 22 Uhr oder so. Ne? Da habe ich komplett alles um mich herum vergessen, war nur in diesem Flow und habe dann für mich festgestellt, das kann ich so auf gar keinen Verlangen machen. Deswegen habe ich mir dann so ein paar Sachen angelernt, wie zum Beispiel so Zeitfenster für Mails. In dem und dem Fenster antworte ich nur auf das, bin darauf konzentriert. Danach ist die Zeit um. Egal was ist, weglegen, die nächste Aufgabe machen. Und seitdem ich das so mache, funktioniert es von der Organisation ziemlich gut. Und das hat auf jeden Fall dazu beigetragen, dass man so ein bisschen Struktur hat. Wobei ich sagen muss, ich bin kein gutes Beispiel. Ich bin schon jemand, der viel macht und auch so ein bisschen arbeitssüchtig sich mal
bewegt. Wie sich so das Leben verändert hat. Ne? Früher musstest du nur aufpassen, dass kein Säbelzahntiger dich erwischt. Heute musst du aufpassen, dass du nicht irgendwie sozial verrost, weil du den ganzen Tag bei runtergelassenen Rollläden nur E-Mails beantwortest.
Ja, deswegen ist nichts, worauf man stolz sein kann, davon abgesehen. Aber bei mir ist es halt so, ich bin bei vielen Sachen extrem ehrgeizig und möchte halt immer gucken, dass ich möglichst gut die Sachen hinbekomme. Und dann fuchse ich mich da immer ganz tief rein. Und dann kann das auch schon mal passieren, dass man da so ein bisschen versackt. Aber mittlerweile probiere ich das ein bisschen mehr in den Griff zu kriegen, dass man auch mal sagt, so, jetzt ist auch gut, lass den Rechner mal in der Firma. Und das funktioniert
auch. Work-Life-Balance, das sagt man doch immer so schön. Man braucht auch irgendwas nebenbei.
Unbedingt, unbedingt. Und ich merke auch immer, wenn ich mit Hannes mal am Teich bin, angeln oder so, dass nochmal eine ganz andere Nummer ist. Wobei man auch sagen muss, jetzt das letzte Jahr war ja auch nicht viel möglich. Ne? Du kannst ja nicht viel machen. Und dann habe ich es auch genossen, auf dem Balkon zu sitzen mit dem Laptop und zu arbeiten, weil irgendwie ist es auch vom Gefühl her was anderes. Ne? Hast deinen Cocktail da stehen und das war für mich in Ordnung.
Du hast also dein Hobby zum Beruf gemacht.
Das ist definitiv.
Also von daher.
Ja, das ist definitiv. Ja, cool, ey. Das war wieder eine spannende Zeit mit dir hier.
Ich würde es dabei belassen. Ich habe ja nichts gemacht, ich habe nur geantwortet.
Und Geschichten erzählt, wie immer, aber es ist ganz gut so.
Das kann ich am besten.
Man kann da immer noch eine Menge mitnehmen. Ihr könnt uns immer, und da rufe ich
anrufen.
Herzlich ganz auf, nein. Ihr könnt
uns immer anrufen.
Nein, bewerten. Ich habe gesehen, es sind schon wieder einige Bewertungen dazugekommen. Wir sind ja auf dem Weg, dass wir irgendwann die 1000 Bewertungen knacken auf iTunes. Und ich habe auch Menschen gesehen, die kommentiert haben und gesagt haben, ich bin eigentlich nicht auf iTunes aktiv. Ich bin zwar Apple-User, aber nutze das Programm nicht so gerne. Kommentiere aber jetzt trotzdem, um euch zu unterstützen. Das Thema Bewertung ist deswegen nur so spannend, weil man eben sichtbarer wird mit einem Podcast und das heißt auch, dass man eben damit unterstützen kann, aber wenn ihr das nicht habt, macht euch keinen Stress, alles ist gut. Wer iTunes nutzt und sagt, ich finde das jetzt gerade mal spannend und habt die 3 Minuten Zeit, ihr könnt da einfach bewerten und das ist für uns halt immer super gut. Carsten hat mir erzählt, wenn ihr bei ihm im Laden vorbeikommt und laut wie nervös im Laden schreit, dass er die immer umsonst bekommt. Und deswegen, und möglichst je mehr
aber
Leute
kommentarlos, drumherum spielen, einfach so reinkommen und
richtig
schreien.
Laut Wiener Würstchen schreien, dann kriegt er so und auch die Verkäuferin anschreien, dass die überhaupt nicht mehr wissen, wo unten ist. Und je verstörter die Verkäuferin sind und je hektischer, desto mehr Würstchen gibt's umsonst. Ne? So machen wir es.
So ungefähr könnte es.
Jetzt wollen wir mal gucken, was passiert. Also ihr Lieben, alles Gute für euch. Schönen Tag noch. Danke, Carsten. Bis demnächst.
Ciao, macht's gut.